Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharocki.
Ja, vielen Dank. Herr Horstel, Unabhängigkeit, Referendum in Katalonien, trotz heftiger Proteste aus In- und Ausland, haben sich Katalonen für Abspaltung von der Zentralregierung entschieden. Die Regierung in Madrid sieht darin einen Verfassungsbruch. Die EU erkennt das Ergebnis nicht an. Dazu würde ich gerne, Herr Horstel, Ihre Analyse hören.
Das ist nicht ganz einfach, weil man von außen nicht genau sieht, was stimmt da eigentlich. Es gibt bestimmte Tatsachen. Am letzten Wochenende hat ein Referendum stattgefunden. Allein das Stattfinden war schon umstritten. Klar, kann man sich vorstellen. Die Zentralregierung hat dagegen die Polizei eingesetzt, eigene Polizeikräfte der Zentralregierung, weil die lokalen Polizeikräfte in Katalonien nicht eingreifen wollten. Da gab es also eindeutig eine Befehlsverweigerung. Dann haben tatsächlich etwa 42% der Bevölkerung nur abgestimmt, der Wahlberechtigten, und die sollen mit über 90% abgestimmt haben. Wenn man aber das ganze Abstimmverfahren genauer anschaut, weiß man, dass hier Manipulationen Tor und Tür geöffnet waren. Man weiß nicht, ob diese Abstimmung wirklich so eindeutig war. Dann kommt schließlich ein weiterer Punkt hinzu. Es ist ja durch das Eingreifen der Regierungspolizei, der Zentralregierungspolizei in Katalonien während der Wahl zu Brutalitäten gekommen. Das heißt, es gibt 900 Verletzte, die Bilder sind erschreckend, zahlreiche Wahlurnen wurden beschlagnahmt. Wie viele verschweigen uns die Medien hier? Also, wir haben eine unklare Situation, wie das tatsächlich ausgegangen ist. Ein Kommentator des Spiegel verweist heute Morgen darauf, dass bisher die Umfragen nur schwach waren für eine komplette Loslösung von Spanien, also für die wirkliche nationale Unabhängigkeit eines katalonischen Staates, dass das so in den 30% herum gedümpelt habe oder noch geringer in der Vergangenheit. Tatsächlich war es auch um 2014 schon mal bei knapp 50%. Also eine nicht so ganz einfache Situation. Und man muss ja klar verschiedene Dinge sagen. Unabhängig vom spanischen Recht und so weiter haben die Menschen das Recht, über ihre politische Zukunft zu bestimmen. Grundsätzlich. Und das hat nichts mit der spanischen Verfassung zu tun oder, ich sage mal, mit Autonomierechten, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ende der Franco-Ära vielleicht gewährt worden sind. Das ist ganz eindeutig. Und dass die Menschen in großen Zahlen unzufrieden sind mit ihrer Zentralregierung in Madrid, ist auch deshalb keine Frage, weil ganz offensichtlich auf Washingtons Anordnung hin zum Beispiel die Partei Podemos und die Linken nicht an die Regierung dürfen. Das ist interessant. Im Grunde wird Spanien heute von Ferne regiert, aus Washington und nicht durch seine Bürger. Das spüren die Spanier natürlich und sie sind unzufrieden mit den sozialen Lösungen, die da aus Madrid kommen für Fragen, die wir überall in der EU kennen, wachsende Armut und wie soll man sagen, Regierung durch Wirtschaftskartelle, das Finanzkartell, das ist etwas, was die Spanier tatsächlich aufregt, auch wenn vielleicht viele gar nicht wissen, woran es wirklich hängt. Das ist ja wie in allen desinformierten Völkern auch in Spanien so. Das heißt, wir haben eine Situation, die tatsächlich rechtlich angespannt ist, weil die Menschen ihr ursprüngliches eigenes Recht auf Selbstorganisation, das jedem Menschen laut UN-Charta zusteht, in Anspruch nehmen und dies dem staatlichen verfassten Recht Spaniens widerspricht. Eine komplizierte Situation.
Herr Horstel, Unzufriedenheit hört man aus Ihren Ausführungen heraus. Aber kann das überhaupt zu einer Abspaltung führen oder ist diese Aussage oder diese Grundausweichen für eine Abspaltung von der Zentral Regierung oder was waren die tatsächlichen Bewegungsgründe für Katalonen?
Die Katalonen sind seit langem unzufrieden mit der Zentralregierung, das ist keine Frage. Die Region ist wirtschaftlich stark, man investiert dort gerne und so kommt es eben auch, dass jetzt gerade unter dem Druck dieses Referendums eine spanische Großbank, Salado, sich zurückgezogen hat aus Katalonien. Andere große Firmen haben Notfallpläne, einige Unternehmen drohen. Eine korrupte internationale Ratingagentur Standard & Poor's hat schon gedroht, dass sie also Kataloniens wirtschaftlichen Rang herabstufen wird. Wenn da also eine katalonische Währung kommt, dann hätte die also wenig Chancen, vor diesen korrupten Ratingagenturen zu bestehen. Ich will nur kurz daran erinnern, was diese Ratingagenturen gerade mit der Türkei machen, die nach Unabhängigkeit strebt, oder seit einigen Jahren schon mit dem russischen Rubel treiben. Auch sehr interessant, wo doch nun wirklich der amerikanische Dollar eine Hosenknopfwährung ist, vollkommen unsolide, völlig überdehnt, gemessen am Rubel, der sich gründet auf dem größten Bodenschatzfundus weltweit und auf dem größten Flächenstaat weltweit. Man möchte eigentlich annehmen, was bei solchen Grunddaten einigermaßen klar ist, dass eine solche Währung etwas wert ist. Aber nicht so bei diesen korrupten Agenturen, die sämtlich an Großbanken angebunden sind und einfach nur Teil eines illegalen globalen Machtmechanismus. Also wenn da solche Drohungen kommen, heißt es nur, aha, diese Mächte wollen nicht, dass Menschen ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen. Und das Entscheidende wird vermutlich sein, findet am Montag die von Madrid verbotene und vom katalonischen Regierungschef angekündigte Parlamentssitzung in Barcelona statt oder nicht? Denn hier könnte dann tatsächlich das gewählte katalonische Parlament sagen, wie bewerten wir denn jetzt diese Umfrage und was wollen wir als gewählte Volksvertreter, und könnte sich tatsächlich von Madrid lossagen, wie angekündigt von der katalonischen Regierung, dann ist der Eklat da.
Herr Hossel, was bringt aber den Katalonen diese Abspaltung, diese Trennung von der Zentralregierung? Wenn man zusammen ist, könnte man die Probleme besser bewältigen, als wenn man sich trennt.
Das ist genau die Frage. Was Sie jetzt gesagt haben, zusammen kann man es besser lösen als getrennt. Das wäre ja die Voraussetzung dafür, dass Katalonien gar keinen, oder die Menschen in Katalonien gar keinen Sinn darin sehen, sich abzuspalten. Wenn sie den aber sehen, sind sie offensichtlich der Meinung, dass das eben nicht für sie leichter geht, die anstehenden Probleme zu lösen, die eben hauptsächlich, um es klar zu sagen, sozialer Art und der Art der Korruption sind, die in allen kartellbeherrschten Staaten heutzutage in grotesker Weise vorherrscht. Da wird ja buchstäblich gegen die Völker regiert. Und wenn die sich dann wehren, dann erfinden die Regierungen allerhand Unsinn. Wir wissen ja auch, dass im Vertrag von Lissabon der Europäischen Union festgeschrieben ist, dass die Truppen das Recht bekommen, auf aufbegehrende Bürger zu schießen. Dieses könnte tatsächlich in Katalonien Gestalt annehmen. Deswegen gibt es auch Spanier, die vergleichen das, was jetzt passiert, mit der Franco-Ära, wo ja schon einmal ein Bürgerkrieg stattgefunden hat. Damals wurde Franco von den Nazis unterstützt. Und heute wird Madrid vermutlich aus der EU und aus Washington unterstützt, weil sich die korrupten Politiker dort an die Weisungen halten, die sie bekommen haben von außerhalb Spaniens. Also genau diese Frage ist eben hoch umstritten. Die Europäische Union hat schon erklärt, dass ein unabhängiges Katalonien nicht Teil der EU wäre, stünde also außerhalb. Gut, vielleicht möchten ja die Bürger dort auch gar nicht mehr Teil der EU sein, denn die hat eindeutig an Attraktivität verloren. Diese Dinge sind interessant. Man wird schauen, was die katalonische Regierung noch an Möglichkeiten hat, um einen Volkswillen, der im Moment unklar ist, durchzusetzen. Das ist auch eine klare Frage. Wie geht es da jetzt weiter an der Stelle? Werden die das durchziehen mit der Parlamentssitzung? Wird eine Parlamentssitzung verhindert werden, was in einem demokratischen Staat eigentlich eine absolute Unmöglichkeit ist? Es müsste eigentlich klar sein, dass das erlaubt ist, aber wir erinnern uns daran, dass ja in Griechenland eine Volksabstimmung stattfinden sollte, ein Referendum in den vergangenen Jahren schon bei früheren Regierungen außerhalb, vor der Syriza-Regierung. Und dort hat man das dann schließlich verboten bekommen von der Union. Ganz klar hat die EU gesagt, das wollen wir nicht. Und dann haben andere Regierungschefs ein solches Referendum nicht abgehalten. Schließlich wurde es dann abgehalten und dann musste die griechische Regierung zu Kreuze kriechen und das Diktat aus Brüssel annehmen, obwohl es schlechter war als vor dem Referendum. Also wir haben in der Europäischen Union ja insgesamt ein vollkommen verqueres Demokratieverständnis gewonnen inzwischen. Die Demokratie hat eindeutig gelitten. Wie es nun mit Katalonien weitergeht, entscheidet sich vermutlich zunächst mal am Montag.
Hursel, es wird auch zurzeit Vergleich gemacht zwischen Insel Krim und Katalonien. Aber wie kann man überhaupt so einen solchen Vergleich machen, wobei man feststellen muss, dass bei dem Referendum in auf der Krim es darum ging, sich von einem Land zu lösen und einem anderen Land beizutreten. Das ist bei Katalonien aber nicht der Fall.
Nein, das ist nicht der Fall. Und es gibt noch andere große Unterschiede. In Katalonien herrschte Gewalt auf den Straßen. Das wird Bürger davon abhalten, an die Wahlurnen zu gehen. Man hat ja kein unabhängiges Ergebnis von diesem Urnengang. Man weiß gar nicht genau, ist das wirklich wahr, dass da 90% für eine Loslösung Kataloniens von Spanien gestimmt haben. Ein anderer Punkt, das darf man auch nicht vergessen, ist ja auch, dass russische Truppen auf der Krim waren und haben da für Ruhe gesorgt und unter diesen russischen Truppen, nicht verifiziert durch irgendwelche internationalen Kräfte, also die UNO oder die OSZE oder sonst irgendwas, fand diese Abstimmung statt. Dass die glaubwürdig war, ergibt sich aus zwei Dingen auf der Krim, um das zu sagen und damit den Vergleich abzuschließen. Es haben gewaltige Zahlen abgestimmt, deutlich über 90%. Gewaltige Zahlen, wieder deutlich über 90%, haben sich für den Anschluss der Krim an die russische Heimat ausgesprochen. Und damit ist also jeglicher Versuch, das für unglaubwürdig zu erklären, lächerlich. Und wer heute durch die Krim fährt, erblickt nicht etwa unzufriedene Bevölkerung, sondern eine normal funktionierende Wirtschaft, behindert durch schwere Boykottversuche aus dem Ausland, insbesondere von der Ukraine mit Stromabschaltungen und so weiter. Aber man lebt dort und es ist überhaupt nicht zu spüren, dass hier eine angespannte Sicherheitssituation wäre. Ich war ja nun gerade auf der Krim zweimal. Und wir haben gar nichts bemerkt. Normalerweise, das kann man leicht sehen, wenn irgendwo was nicht ganz klar ist, von der Zufriedenheit der Bevölkerung her, sehen Sie jede Menge Sicherheitskräfte ständig und überall. Und auf der Krim glänzten die Sicherheitskräfte eindeutig durch große Abwesenheit. Auch dann zum Beispiel, als wir dabei waren, wie 150.000 Gäste zu einem Motorradfestival strömten. Im August. Also das sind klare Hinweise. Auf der Krim ist diese Loslösung von der Ukraine, Anschluss an Russland gelungen. Aber eindeutig ist auch schon klar, die Freiheitsbestrebungen Kataloniens, die werden nicht so einfach gelingen. Und sowohl die Monarchie, also Prinz Felipe, König Felipe, als auch die Zentralregierung in Madrid hat sich eindeutig dafür ausgesprochen, dass man hier Gewalt einsetzen hat, das angedroht. Also eine sehr schwierige und auch sehr gefährliche Situation.
Also muss man, Herr Hostel, Gewalt befürchten?
Ja, ich glaube, das müssen wir befürchten, weil die verschiedenen Kräfte unangespitzt aufeinanderfahren. Jetzt gab es heute also eine schwache Entschuldigung, ein schwaches Bedauern, des spanischen Regierungsvertreters in Barcelona. Aber das ist ja noch, wie soll man sagen, ungedeckt durch Aktionen. Wenn tatsächlich Madrid bedauert, was die eigenen eingesetzten Polizisten da mit Gewalt angerichtet haben unter den Menschen in Katalonien, dann allerdings wäre es an der Zeit, dass Madrid sagt so, wir wollen natürlich nicht dem angeborenen Menschenrecht im Wege stehen, dass Menschen ihre eigene Zukunft bestimmen. Und wir wollen natürlich das respektieren und wir wollen nicht Gewalt gegen die eigenen Bürger einsetzen. Das kann man allerdings auch mit der Ukraine vergleichen, denn die Kiewer Zentralregierung setzt eben die Armee gegen eigene Bürger ein und terrorisiert sie seit Jahren, seit dem ferngelenkten Putsch 2014 und scheut auch nicht davor zurück, Terrorangriffe zu machen. Wir kennen das dort. Und jetzt bin ich gespannt, wie weit denn die spanische Regierung bereit ist zu gehen. Das ist außerordentlich unangenehm, was da auf uns zukommt. Und die Rolle, die die Europäische Union spielt, die Rolle, die die einzelnen Mitgliedstaaten der EU spielen, die ist ja jammervoll, aber ich kann nur sagen, entlang dem Ausmaß ihrer Korruption.
Herr Hostel, lässt sich das Problem trotz aller dieser Schwierigkeiten, die Sie gerade angedeutet haben, lässt sich dieses Problem auch friedlich lösen? Wenn ja, wie?
Selbstverständlich lassen sich alle Probleme grundsätzlich friedlich lösen, aber dann müssten zwei Dinge passieren. Madrid müsste darauf verzichten, zusammen mit der EU und Washington, die Geschehnisse in Katalonien gewaltsam fernzusteuern. Katalonien müsste sich dazu bequemen, tatsächlich den eigenen Kurs auf die angestrebten politischen Schritte zur Loslösung von Spanien zu verlassen und etwas langsamer und etwas solider vorzugehen. Das wäre sehr wichtig. Außerdem müsste Katalonien zu seiner eigenen Sicherheit sich Partner suchen, die Katalonien unterstützen für den Fall der Unabhängigkeit. Davon sehen wir gar nichts. Wir sehen nicht eine einzige Verbindung zu einem ausländischen Staat, der helfen könnte, dass die Lage friedlich bleibt, durch Sicherheitsgarantien zum Beispiel. Es gibt sozusagen keine sichtbare katalonische Außenpolitik. Und das ist etwas sehr Gefährliches. Allein wird Katalonien diesen Weg gar nicht gehen können. Mit anderen Worten, was da die Regierung in Barcelona treibt im Moment, ist ein politisches Abenteuer. Und Abenteuer sind immer unverantwortlich.
Vielen Dank, Herr Hostel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schawakny.